Also für die, die mich nicht kennen, ich bin der Gernot Karhofer aus Tirol, bin fast 52, schaue aus wie 49,5 und bin verantwortlich für Vineyard Österreich und leite mit nur einem Team zusammen die Vineyard in Innsbruck. Bin verheiratet mit Annette, die gerade Gitarre gestimmt hat. Sie irritiert mich jetzt. Die klatscht, weil ich sage, ich bin verheiratet oder fängt. Nein, bin verheiratet, habe 3 Söhne. Einer davon ist da, der Timon. Unser ältester Sohn ist in München, der studiert Modedesign. Der Timon, der ist Skispringer und muss jetzt dann zum Militär. Unser Jüngster, der ist 16 und der geht noch Gymnasium. Ich bin voll berufstätig, ich bin im richtigen Leben, wenn ich nicht gerade Gemeinde leite, als Hobby bin ich Bausachverständiger und probiere so mein Geld zu verdienen. Ja, wir waren jetzt mit unserer Teenie-Band so in Vorarlberg und in München und jetzt sind wir bei euch da und in 3-4 Wochen sind wir in Graz. Und für uns ist einfach, wir wollen, haben einfach festgestellt, wir wollen einfach den anderen Gemeinden dienen. Und es ist natürlich eine Herausforderung, es ist immer andere Technik und es ist gar nicht so einfach für die Jungen, sich darauf einzustellen, aber sie tun es und ich bin sehr dankbar. Und manchmal denke ich mir, es ist mehr Hilfe für uns, vielleicht wie für die anderen, aber wir wollen euch einfach segnen mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Und wie gesagt, ich bin ja berufstätig und möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, was ich vor kurzem erlebt habe. Ich bin ja Bausachverständiger und bin zuständig für so Wasserschäden, also Wasserschäden, Brände, also nicht, dass sie stattfinden, sondern sie zu beheben, okay? Für Einbruch, Diebstahl, Betrugserhebung, so verschiedenes Zeug. Dinge, die die Welt nicht braucht, aber gut bezahlt sind, muss man ganz ehrlich sagen. Ich lebe von der Unehrlichkeit der Menschen, weil wenn die Leute ehrlich wären, würde es mich nicht brauchen. Ist tatsächlich so. Meistens geht es darum, die Angebote von Firmen zu korrigieren oder nachzuschauen. Also es ist wirklich so, also sobald die Leute hören Versicherung, gehen die Preise hoch. Ist einfach so, manchmal fast verständlich, wenn die Leute sagen, sind es nicht versichert, ist gerade 20% billiger. Es ist einfach so. Und vor kurzem habe ich einen Wasserschaden begutäugelt im Zillertal. War eine holländische Familie. Und die haben relativ einen großen Wasserschaden im Keller unten gehabt und ich habe gesehen, wie die Frau humpelt. Und wir sind so ganz kurz zum Reden gekommen und da ist also ein Blatt Papier am Tisch gelegen und da ist was oben gestanden mit Gott und so und so ein Liedtext, so hat ungefähr so ausgeschaut wie ein Liedtext. Und ich habe dann gefragt, ob sie gläubig sind. Da hat gesagt, ja, halt so, Zillertal. Ja, also katholisch halt, sie war evangelisch, das heißt auch, wenn sie von Holland sind, sind sie evangelisch. Ja, sie waren evangelisch, aber sie sind jetzt im Zillertal katholisch geworden, weil als evangelisch im Zillertal, das geht einfach nicht. Und dann haben wir so kurz geredet und dann haben wir noch was besprochen, bla bla bla. Und sage ich, was machst du als Hobby? Also wir sind ja alle da per Du im Tiroler Land. Dann sage ich, was machst du als Hobby? Ja, sie war Skilehrerin, aber sie kann nicht mehr. Sage ich, wieso, was ist passiert? Sagt sie, ja, sie hat sich verletzt vor einem Jahr, sie hat einen Nagel im Fuß jetzt und sie, deswegen hinkt sie. Na, habe ich gesagt zu ihr, habe all meinen Mut zusammengefasst, ich bin Bausachverständiger und nicht Seelsorger, also beruflich tätig und dann bin ich, sage ich zu ihr, du bist gläubig, oder? Sagt sie, ja. Sag ich, darf ich für dich beten, dass Jesus dich heilt? Dann schaut sie mir an, sagt sie, ja. Also ich hätte echt nicht gewusst, was passiert. Dann wir sind so gegenüber gesessen, dann habe ich meine Hand auf ihre Hand draufgelegt, so, okay, Jesus, und hab die Augen zugemacht zuerst. Ich wollte nicht wissen, was passiert. Und hab die Augen zugemacht und hab gebetet, dass Jesus sie berührt und der Heilige Geist einfach wirkt. Dann habe ich sie angeschaut, dann sage ich, und spürst was? Das ist immer das Risiko, gell? Man kann ja sagen, jetzt habe ich gebetet, Fall ist erledigt, gell? Dann habe ich gesagt, und spürst was? Und sie sagt, Boah, der Fuß ist ja ganz heiß unten, was ist denn das? Sag ich, ja, das ist der Heilige Geist. Man, ich war so froh, dass was passiert ist, gell? Leute, es ist manchmal echt eine Herausforderung für uns in unserem Berufsleben, uns als Christ darzustellen. Und dann habe ich nur mal richtig gebetet. Dann habe ich die Augen nicht mehr zugemacht, habe ich nur mal gebetet. Und die war total berührt, hat wirklich Tränen in die Augen gehabt. Ich habe dann das Gutachten relativ schnell geschrieben, ich weiß jetzt nicht, was noch passiert ist. Vielleicht treffe ich sie noch, vielleicht haben sie wieder einmal einen Schaden und ich muss wieder hinfahren. Aber das ist ganz wichtig, dass wir als Christen auch den Mut zusammennehmen, über unser Berufliches hinaus für Menschen da zu sein. Wisst ihr, mit volle Hosen kann man leicht stinken. Ihr habt das jetzt erlebt, oder? Und jetzt kann ich sagen, Leute, das müsst ihr auch machen. Es hat bei mir funktioniert. Aber ich möchte euch einfach ermutigen. Das ist wirklich was, was eine Herausforderung ist und nicht immer ganz einfach. Ich bin eher extrovertiert und man denkt mir, ja, ich kann das leicht machen. Ich bin so zurückgezogen im Stillchen. Nein, das geht jedem was an. Auf Gott zu hören und dann zu reagieren, hat nichts damit zu tun, ob du extra oder introvertiert bist. Sondern einfach hat was mit Gehorsam zu tun. Gut, das wollte ich nur kurz als Einleitung, damit ihr mal seht, wie geistlich ich sein kann, wenn es außerhalb der Vineyard, wie auch immer. Ich habe mit der Margit telefoniert und gesagt, was habt ihr denn für ein Thema? Und dann hat sie gesagt, ja, Jüngerschaft. Und ich dachte, ja super, Jüngerschaft. Ich habe eine Jüngerschaftsschule gemacht, 1987. Das verrat einfach wirklich, wie alt ich bin. Ich habe 1987 Jüngerschaftsschule gemacht, habe dann in der Schweiz, habe dann eine Ausbildung gemacht als Schulleiter, habe dann selber Jüngerschaftsschulen geleitet einige Jahre. Und eigentlich sollte ich dazu was sagen können. Also wenn du Jüngerschaftsschule gemacht hast, Jüngerschaftsschulen geleitet hast, dann solltest du eigentlich über Jüngerschaft was sagen können. Und das ist gar nicht so einfach, weil das so ein breites Thema ist. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht über das Ganze. So zwei, drei Fragen. Die erste Frage, wer ist eigentlich Jesus? Um Jüngerschaft zu definieren, muss ich zuerst mal wissen, wer Jesus ist. Und das ist eine spannende Frage. Wer ist Jesus eigentlich? Das ist dieser Typ aus Nazareth. Das ist, um den es eigentlich geht, warum wir Jünger sind. Also ich bin ein Jünger Jesu. Ich möchte ihm nachfolgen. Jetzt muss ich mich damit befassen, was macht dieser Jesus eigentlich? Um was geht's eigentlich? Und es geht nicht um Moral, es geht nicht um christlichen Lebensstil. Christlicher Glaube in der Urkirche hat sehr viel mit Moral zu tun gehabt, aber es geht nicht um Moral, was Jesus gemacht hat. Es geht um ihn als Person. Und es geht nicht um einen christlichen Lebensstil. Also es gibt ja viele christliche Lebensstile. Ich meine, wenn jetzt mir anschaut und den Stefan, wir sind komplett verschiedene Typen. Ja? Also ich habe nicht so Bemalungen wie er. Ja? Und wir haben komplett verschiedenen christlichen Lebensstil. Man kann uns überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und wir können uns nicht miteinander vergleichen. Also es gibt verschiedene christliche Lebensstile. Es gibt nicht den wahren. Also wenn einer behauptet, es gibt den wahren christlichen Lebensstil, boah, schickt es den bitte nicht zu mir. Ich will es gar nicht wissen. Sondern du musst dich entscheiden, gehorsam zu sein und Jesus nachzufolgen. Das ist schon mal, das ist der Lebensstil. Und da musst du entscheiden, was du denkst, was mal richtig und falsch ist, an der Bibel zu das Ganze zu bewerten. Aber es gibt verschiedene Lebensstile. Es geht ganz entscheidend um diesen Mann Jesus. Um den geht es, ihm nachzufolgen. Wer ist der? Wer ist der, der da steht im Tempel und die Tische umschmeißt? Wer ist der, das haben sie gefragt, was ist das für einer, der die Sünden vergibt? Das haben sie gefragt, was ist denn er für einer? Der vergibt Sünden. Er hat die Tische umgeschmissen von den Wechseln, er hat die Taubenkäfige im Tempel umgeschmissen. Das ist wie wenn alles er im Kern da hat. Komisch. Ja. Also er hat sich eigentlich dementsprechend aufgeführt, wie wenn es ihm gehören würde. Und er fragt dann die Jünger, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Weil sie schon, wer ist denn er, dass er das macht? Wer ist dieser Jesus? Er fragt die Jünger, was sagen die Leute denn, dass ich bin? Und dann sagen sie, ja, sie sagen, du bist ein Prophet. Du bist dies, du bist jenes. Und dann sagt er, und was sagt ihr, wer ich bin? Also er fragt ganz konkret, was sagen die anderen, wer ich bin? Und was sagt ihr, wer ich bin? Was sagst du, wenn du gefragt wirst, wer Jesus ist? Also fällt da gleich eine Antwort ein? Oder weißt du wirklich, wer Jesus ist? Und wenn wir Jünger Jesus sind, sollten wir doch wissen, was wir sagen, wenn wir gefragt werden, wer er ist. Wäre doch jetzt nicht blöd, oder? Und eine ganz faszinierende Situation für mich persönlich ist die ganze Sache von Johannes den Täufer. Es steht ja in der Bibel drinnen, dass Johannes also die Mutter von Johannes, mit der Mutter Jesu verwandt war. Da sagt der Hass ja, siehe, da kommt eine Verwandte. Also die Elisabeth und die Maria waren ja verwandt. Wie genau verwandt, steht nicht drin, aber der Hass, sie waren verwandt. Und Jesus wurde von Johannes, dem Täufer, getauft. Und du kennst dich vielleicht erinnern, da steht in dieser Geschichte, da öffnete sich der Himmel und es kam herunter der Heilige Geist wie eine Taube und sagte, dies ist mein Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. So hat Johannes der Täufer erlebt. Und wisst ihr, was Johannes der Täufer kurz vor seinem Tod macht? Er schickt seine Jünger zu Jesus und sagt, er lässt Jesus fragen, bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich finde das krass. Jetzt macht der Johannes der Täufer, ein Bußprediger, einer, der wirklich weiß, was er tut, macht wirklich tolle Erlebnisse, ein Erlebnis mit Jesus. Und kurz vor seinem Tod im Gefängnis schickt er seine Jünger zu Jesus und sagt, lasst fragen, bist du's? Bist du der, auf den wir warten, oder sollen wir aufeinander warten? Ich finde das krass. Und das sagt mir, dass auch wenn wir Gottes Erfahrungen machen, auch wenn wir Jesus Erfahrungen machen, wenn wir Erlebnisse haben, die Frage, wer ist er, die stellt sich immer. Und das heißt für mich, und ich bin mit 13 bekehrt. Ich habe ja eine ganz dramatische Bekehrung gehabt, wie viele wissen. Ihr kennt meine Geschichte nicht, okay? Ganz kurz noch. Ich war in Schloss Glaus bei den Fackelträgern mit 13 Jahren und dann hat einer gesagt, wer will ewiges Leben haben? Das war's. Das war die ganze Dramatik. Also so dramatisch war meine Bekehrung. Also puh. Und ich bin seit ich 13 bin Christ. Das heißt also seit 39 Jahren. Fast 39 Jahre bin ich jetzt gläubig. Bin mit 16 Geist getauft worden. Und diese Frage stellt sich mir einmal wieder. Ist das, was ich tue, wirklich das, was ich, oder ist es nicht gescheiter, der Helmut und ich gehen danach eine Rache und ein Bier trinken? Ist das, was wir machen, wirklich das, was es ist? Ist es der Jesus? Also man darf wirklich manchmal auch zweifelnde Fragen stellen. Wir müssen nicht immer so tun, als wenn man, also sorry. Manchmal darf man auch Fragen stellen. Und wenn das der Johannes der Täufer darf, dann darf ich das auch. Bist du's? Und Jesus sagt, ja, ich bin's. Er gibt eine ganz, also eine relativ simple Antwort. Ja, ich bin's. Okay, gut, passt. Sterben wir. Die nächste Frage, die sich dann stellt, ist, wer sind wir? Die ist jetzt nicht wirklich so essentiell. Viel wichtiger ist ja, wer ist Jesus? Wenn wir wissen, wer Jesus ist, dann klären sich viele Dinge für uns. Aber Jesus geht viel weiter dann noch und sagt dann die zweite Frage, wer seid eigentlich ihr? Also er stellt die Frage nicht so, sondern er macht was, was ich als ganz, 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 ganz spannend finde. Und zwar, das möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Jetzt erkennt er, wie alt ich bin. Und zwar im Matthäus 5. und folgende. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es hinausschüttet von den Leuten und von den Leuten zertreten lässt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es dann allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, und jetzt kommt's, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also das ist eines der spannendsten Verse, die ich glaube, die uns eigentlich im Bereich Jüngerschaft ansprechen sollten. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Also er sagt, wer wir sind. Er fragt uns gar nicht, wer wir sind, sondern er sagt es uns. Wenn wir fragen, wer bist du, sagt er uns, wer wir sind. Und das finde ich nämlich wirklich spannend. Also, doch, da oben ist was, weil Leute auch aufschauen. Er verwendet zwei Bildworte. Einmal das Salz und einmal das Licht. Und das hat sehr viel mit Jüngerschaft zu tun. Weil ganz zum Schluss kommt, damit eure Werke gesehen werden und der Vater im Himmel gepriesen wird. Also es ist kein Selbstzweck, dass wir Salz und Licht sind. Beides ist so universell. Also da steht jetzt nicht, die Brigitte, du bist jetzt das Salz für dein Grätzl. Stefan, du bist das Salz für dein Hochhaus. Georg, du bist, sondern da steht, du bist das Salz der Erde. Hey, das ist, Entschuldigung? Das finde ich schon krass. Also, mir reicht das schon, Salz für meine Familie zu sein. Mir reicht das schon, wenn ich da Licht bin, wo ich bin. Aber er sagt ja zu uns, du bist das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und das ist schon ein mega Anspruch. Das macht das Ganze viel, viel größer, als wir uns das manchmal denken, was Gott wirklich von uns will. Wir denken manchmal, Hauptsache er hat sich bekehrt oder sie hat sich bekehrt, dann ist schon in Ordnung. Da geht's wirklich, Jüngerschaft geht einen Schritt weiter. Es hört nicht bei der Bekehrung auf, das hat etwas mit Buße und Umkehr zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir es ernst nehmen, dass er sagt, ihr seid. Also es ist ja nicht meine Erfindung gewesen. Ich bin nicht so, ich möchte gerne der Salz der Erde sein und ich möchte, sondern er sagt, du bist. Und da ist ja gar keine Wahl. Also, Margit, wenn du gerade Zeit hast, nichts anderes vorhast, gerade gut gelaunt, dann war es nicht blöd, wenn du vielleicht zufälligerweise hättest, du wärst dann, da ist der Salz. Nein, da steht einfach, du bist's. Und das hat wirklich was mit Jüngerschaft zu tun. Du bist es. Das heißt, ich muss mich darum bemühen und darum kümmern, dass alles draus wird. Ich kann nicht einfach nur so tun, wenn mich das Ganze nichts angehen würde. Also wenn ich sage, ich möchte Jesus nachfolgen, wenn ich erkenne, wer Jesus ist, dann hat das Konsequenzen. Da kann man sich jetzt da, für die, die was mit Chemie am Hut haben, kann das Salz geschmacklos werden? Ich meine, nicht böse sein. Ich bin ein leidenschaftlicher Sieben-Tages-Kreationist. Wenn man mir sagt, Gott hat die Erde in 6 Tagen geschaffen und am 7. Tag geschlafen, dann passt mir das. Ich kann gut damit leben. Das hilft mir in meinem Glauben, weil ich weiß, wenn Gott was sagt, dann passiert's. Das heißt, wenn ich für jemanden bete, dann weiß ich, es passiert. Okay? Also ich bin so ein leidenschaftlicher Sieben-Tages-Kreationist. Mir ist da nicht zu helfen. Es gibt aber Leute, die sagen, ja, die Erde ist in Milliarden von Jahren entstanden. Soll so sein. Es ändert nichts, dass ich ein Jesus-Nachfolger bin. Jetzt ist das Salz seit Tausenden von Jahren vergraben. Und wenn man ein Loch grabt, dann kommt das Salz raus. Das ist nicht geschmacklos. Also, so wie ich das verstanden habe, verliert Salz seinen Geschmack nicht. Man kann es verwässern, man kann es verdünnen, man kann es vermischen, aber ein Salz selber, wenn du es wieder konzentrierst, mit all diesen Dingen, dann ist Salz wieder Salz. Das ist ungefähr so wie das Licht. Entweder Licht oder nicht Licht. Du kannst nicht sagen, mach das Fenster auf, lass einen Schatten rein. Also es geht sich nicht aus. Also das hat gewisse Eigenschaften, Salz und Licht hat gewisse Eigenschaften. Das ist einfach klar. Und da sagt Jesus ganz klar, wenn du mir nachfolgst, dann bist du das. Deswegen ist das der Vergleich. Salz geschmacklos wird, also wenn das verwässert wird, wenn es vermischt wird, dann ist es wertlos, dann schmeckt es noch nichts mehr. Also wenn er Salz, nicht mehr Salz, dann wäre es sinnlos, Salz zu sein. Also, das haben wir verstanden. Und das Wesen vom Licht ist, dass es leuchtet und dass es hell ist. Und das hat was mit Jüngerschaft zu tun. Da steht drinnen, ihr sollt Salz und Licht sein, damit man, also kurz Zitat, Salz und Licht sein, damit man eure Werke sieht, damit euer Vater im Himmel gepriesen wird. Das ist kein Selbstzweck. Damit unser Vater im Himmel gepriesen wird, wenn unsere Werke gesehen werden. Das heißt, ich muss Werke tun. Für die Leute, die denken, ja, ich brauche mit niemandem reden, man wird das schon sehen. Nein, das geht um Werke tun. Also man muss wirklich was tun, um Werke zu sehen. Der sogenannte christliche Lebensstil, ich kenne die wenigsten Leute, die darauf angeredet werden, aha, hast du jetzt einen christlichen Lebensstil? Sondern ich tue etwas oder tue etwas nicht, und daran werde ich erkannt. Dass ich nett bin zu Menschen, dass ich freundlich bin, dass ich jemandem helfe. So wie du das vorher gesagt, mit dem Helfen, mit dem Kochen, oder? Sensationell, oder? Du musst keine große Gemeinde sein, um zu dienen. ja, wenn wir mal 50 Leute sind, dann machen wir uns auf und dienen den anderen. Nein, du kannst da dienen, wo du bist, damit du gesehen wirst. Das ist kein Selbstzweck, sondern es ist dazu da, damit Jesus verkündet wird. Und da muss man nicht viel sagen, sondern du wirst angeredet drauf. Warum tust du das? Der Sinn der Jüngerschaft ist, dass Menschen die Jüngerschaft sehen. Die Jüngerschaft muss gesehen werden. Und dann sagen die anderen, Wahnsinn, das sind jetzt die Christen. Ich habe jetzt einen guten Freund, der ist Musiker und der hat einen Traum gehabt. Und in diesem Traum hat er gesehen, wie eine Frau geschlagen wird. Und er hat mit dem Traum nichts anfangen können. Und hat dann Gott gefragt, was der Traum bedeutet. Und hat den Eindruck gehabt, er soll zu einem Frauenhaus gehen. Und hat sich gedacht, okay, bin verheiratet, was mache ich bei einem Frauenhaus? Hat mit seiner Frau darüber geredet, ist zu dem Frauenhaus gegangen. Das war mehrheitlich homosexuell geführt, das Ganze. Und ist dorthin, als Christ. Und er hat sich gedacht, oh boy, da kommt jetzt was auf mich zu. Und das Tolle war, sie haben gesagt, er ist der erste Christ, der zu ihnen gekommen ist und ihnen nicht gesagt hat, dass sie falsch liegen. Sondern der einfach nur war Gott gehorsam, ist hingegangen und gesagt, wie kann ich euch helfen? Und er ist jetzt dabei, ein Lied zu schreiben und wird dieses Lied diesem Frauenhaus widmen und die Tantiemen gehen an das Frauenhaus. Der braucht gar nicht viel mehr, der braucht ihnen gar nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Der macht was, der ist gehorsam. Und der hat mir gesagt, das hat mich so viel Aufwand, so viel Nerven kostet, so viel Bereitschaft, das wirklich zu tun. Weil die machen Dinge, die finde ich super, aber in der Art und Weise, wo sich mir die Nackenhaare aufstellen. Aber da geht es ja nicht um mich, es geht ja um Jesus. Wie kann ich den Frauen, die dort sind, Jesus näher bringen? Einfach mal Mund halten und dienen. Die Fragen kamen ganz von selber. Mit Tränen in den Augen, hat er mir erzählt, mit Tränen in den Augen, haben sich bei ihm bedankt, er ist der erste Christ, der ihnen gesagt hat, danke für das, was ihr tut, und sie nicht verurteilt hat, wie sie es machen. Und ich glaube, da haben wir echt eine Aufgabe. Und da haben wir Aufholbedarf. Das hat was mit Jüngerschaft zu tun. Wenn Gott zu uns redet, gehorsam zu sein. Und nicht so zu machen, wie wir denken, dass wir es machen sollen, sondern zu hören, wie er sagt, dass wir es machen sollen. Er hat mir dann erzählt, gar nicht, wenn es nach mir gegangen war. Ihr kennt es. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Der Mensch hat gedacht und Gott hat gelacht. Nein, das war was anderes. Einfach sensibel zu sein auf den Heiligen Geist und sich da führen zu lassen. Und was mich noch beschäftigt ist, wer sind denn diese Jünger? Was macht diese Jünger aus? Das ist ungefähr das Gleiche. Es gibt eine gewisse Art Menschen, die Porsche kaufen. Ja. Es gibt eine gewisse Art Menschen, die Skateboard fahren. Es gibt eine gewisse Art Menschen, die Motorradl fahren. Es gibt, ich hab nie begriffen, aber es gibt eine gewisse Art Menschen, die, wenn der Florian Silbereisen kommt, im Fernsehen einschalten. Habe ich nie begriffen. Aber es gibt auch gewisse Art Menschen, so wie der Ärzte ohne Grenzen, die sich engagieren bei Ärzte ohne Grenzen. Was sind das für Menschen? Und jetzt kommt die Frage, was sind das für Menschen, die Jesus nachfolgen? Was sind das für Jünger? Das könnte man empirisch sogar irgendwie erheben. Aber was macht diese Menschen aus, die Jesus nachfolgen? Gibt es einen Unterschied zwischen Menschen, die Jesus nachfolgen, und Porsche-Fahrer? Ich hoffe schon. Das ist eine interessante Frage. Aus was setzen sich denn diese Jünger zusammen? Warum folgen sie ihm nach? Um was geht es eigentlich? Und die Frage, wer seid ihr? Jesus lässt fragen, was sagen denn die anderen, wer ich bin? Und er sagt uns, wer wir sind. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und da ist nicht kein Ding drinnen, ob wir es gerade lustig haben. Oder was du heute gesagt hast, einen netten Chef. Man sieht einen super Chef. Also der hat so einen tollen Chef. Also das bin ja ich, Entschuldigung. Nein, das ist ja. Nein, aber ich kenne das. Manchmal, es gibt Chefs, die kann man an die Wand klatschen. Es gibt da Angestellte, die kann man. Also das ist. Das geht sich aus, ja. Und da geht es wirklich darum, was sagt Jesus, dass wir sind? Und nicht böse sein, wenn jetzt heißt, ich schaue jetzt einfach in die Runde. Ihr seid das Salz der Erde. Müssen wir nicht lachen? Das ist mir, echt mir. Wo hat denn er hingeschaut? Ich meine, Entschuldigung, ich kenne mich selber. Ich kenne es meine Frau fragen. Das ist mir, eigentlich ist mir dieser Schuh nochmal zu groß. Wenn er zu mir sagt, du bist das Salz der Erde, und er kurz vorher mit meiner Frau geredet hätte, hätte er das nicht gesagt über mich. Dann hätte er gesagt, an guten Tagen schaut's nicht schlecht aus, da gang's in die Richtung bei dir, dass du so ein bisschen salzig werden sein könntest. Gell? Es gibt Dinge, die mich bedrücken manchmal. Da bin ich nicht sehr salzig. Ich bin jetzt nicht einer, der sich Sorgen macht. Vor kurzem hat mir jemand geschrieben, hallo Gernot, ich habe gehört, du machst dir Sorgen über mich. Und ich so, na, geht sich jetzt nicht. Also ich mache mir gerade einmal Sorgen um meine Kinder, meine Frau, aber die dann hört's auf. Also ich bin da relativ ich mache mir nicht wirklich Sorgen über andere. Das ist nicht mehr out. Ich mache mir Gedanken über Dinge. Manche Dinge bedrücken mich vielleicht. Es gibt manchmal Probleme, die ich nicht gleich lösen kann. Aber eigentlich, wenn es mich so anschaut, ich bin eine fragwürdige Existenz. Kennt's wirklich meine Frau fragen? Also ich bin echt manchmal echt eine fragwürdige Existenz. Und da sagt er zu mir, du bist das Salz der Erde. Du denkst, oh boy, wo schaust denn du gerade hin? Und es geht nicht um das, wie wir uns gerade fühlen, sondern um das, was er in uns sieht. Und das ist der Punkt, was er in dir sieht. Er sieht dich als sein Ebenbild. Michael, du bist sein Ebenbild. Und wenn du nur so scheiße fühlst und die Leute dich fertig gemacht haben, du bist sein Ebenbild. Und da kann niemand dran rütteln. Und du brauchst dich von niemandem abziehen lassen. Du bist sein Ebenbild. Du bist sein Ebenbild. Ich weiß nicht mal, wie du heißt, aber du bist sein Ebenbild. Wer? Jan, du bist sein Ebenbild. Wurscht, was andere über dich sagen. Und wurscht, was wir manchmal über uns selber sagen, weil wir es gehört haben von anderen. Er sagt zu uns, du bist. Und ich denke mir, oh boy, ja, wenn du meinst. Wir können auf das sehr ungläubig reagieren, dass wir das Salz und Licht sein sollten. Uns auch befremdet reagieren. Aber da gibt es einen Satz, da steht, ihr seid Salz der Erde und das Licht der Welt, damit ihr an den Taten erkannt wird und euer Vater im Himmel gepriesen wird. Es gibt diese Taten, damit der Vater im Himmel gepriesen wird. Nicht ich. Es ist nett, wenn man Lob kriegt. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich bin so einer, wenn man mir Lob gibt, also das finde ich jetzt nicht so schlecht. Ja? Aber es geht nicht ums Lob für mich. Es geht, damit er gepriesen wird. Es gibt immer wieder die Situation, wo Menschen gelobt werden und dann sagen sie, ja, das war gut. Also, nein, so gut war es dann auch wieder nicht. Also das muss jetzt nicht sein. Es ist okay, man darf Lob annehmen, aber man darf das Lob auch weitergeben. Aber damit er gepriesen wird. Diese zwei Dinge. Und auf dieser Welt werden Dinge nicht funktionieren, wenn es nicht Licht gibt und wenn es nicht Salz gibt. Darfst du nicht vergessen, früher wurde Salz mit Edelsteinen aufgewogen. Das war wie Gold, wurde das behandelt. Wir haben ja gar keinen Sinn drüber, was Jesus mit dem Salz meint. Wir können Salz überall kaufen und nur wenn es billiger, desto gut. Aber bis zu einer gewissen Zeit war Salz sehr, sehr, sehr wertvoll. Und dann ist halt Hallstatt gekommen, da war es halt nicht mehr so wertvoll, war es ein bisschen billiger. Ja? Und dann haben sie irgendeine Salzlage in Deutschland gefunden und dort war es halt, ja. Aber früher, von dem Salz, was Jesus redet, das war wertvoll. Das wurde mit Gold aufgewogen, mit Edelsteinen aufgewogen. Und wir denken, ja, das ist ein bisschen so. Da ist wirklich viel mehr dahinter, als wir mehr denken. Wir müssen manchmal bei dieser biblischen Sprache ein bisschen reinhören, was da noch dahinter ist. Und im Alten Testament oder im Neuen Testament war das ganz wichtig, dass die Licht gesehen wurde, wenn es dunkel geworden ist, damit die Leute gewusst haben, wo sie hingehen. Und deswegen hat man es nicht unter den Scheffel gestellt. Also es hat echt eine Bedeutung. Dieses Salz, dieses Licht, das hat eine ganz tiefe Bedeutung. Und das sagt er zu uns. Das bist du. Und wenn Gott das über dich sagt, dann habe ich schon kurz gesagt, was ich manchmal über mich sage oder was ich in mir so sehe. Und ich habe ein relativ großes Ego. Ich weiß, dass manche, die tun sich sowieso schon mal schwer mit sich selber. Ich tue mir nicht so schwer mit mir. Also wenn ich in den Spiegel einschaue, denke ich mir schon, oh Mann, schaust du gut aus. Also ich habe da kein Problem mit mir. Ich bin ein fescher Mensch. Aber es gibt Leute, die haben wirklich Probleme mit sich. Und du musst zuhören, was Gott über dich sagt. Wie er dich sieht. Und das ist mein Anliegen. Im Thema Jüngerschaft werden wir auch glänzen, wenn wir wissen, wer wir sind in Jesus, damit wir anderen von Jesus erzählen können. Und das ist auch mein Anliegen, wenn man, kennt ihr mal, ja, ist gut, oder? Zeitmäßig, immer gut. Kennt ihr mal auf die Bühne, so ein bisschen. Mir ist es einfach ein Anliegen, für, wenn jemand da ist, der dieses, ich bin das Salz der Erde, oder ihr, du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt, wenn du das nicht wahrhaben kannst, oder auch nicht wahrhaben willst, oder du nicht weißt, was Gott über dich sagt, dann lass einfach für dich beten. Das soll keine Zwangsbeglückung sein, das ist jeden seine freie Entscheidung. Ich möchte wirklich für die Leute beten, die einfach da Mühe haben. Die sagen, wohl, ich habe das eigentlich noch gar nicht so gesehen. Oder der sagt, wenn jemand sagt, genau das, was der Johannes der Täufer gesagt hat, genau so geht's im Moment. Dieser Jesus, echt wahr, ist es der? Wenn wir Zweifel haben und so tun, wir hätten keine, sogar Johannes der Täufer hat die gehabt und ist zu Jesus gegangen, bist du's? Und Jesus sagt, ja, ich bin's. Und wenn du irgendwo an so einem Punkt stehst, wo du sagst, ich brauche Gebet, ich brauche das, mit anderen einzustehen im Gebet, ich weiß zur Zeit nicht, wer ich bin, ich weiß nicht einmal, wer Jesus ist, was tue ich da eigentlich herinnen? Ich hätte irgendeinen schönen Nachmittag haben können, das nie mit euch verbringen. Ja, das ist mir auch schon so gegangen. Wenn du irgendwo an dem Punkt stehst, dann lass einfach für dich beten. Komm zu mir zum Gebet oder zur Babsi oder zur Margit oder wer auch immer. Und wenn jemand sagt, na, danke, das ist genau das, was ich mir eh schon gedacht habe, hey, super, sei gesegnet. Ich habe da null Problem, weil also ich bin keiner, der traurig heimgeht, wenn jetzt kein einziger zum Gebet kommt. Also ich kann gut damit leben. Ich kann gut damit leben, wenn Menschen selbstbewusst wissen, wer sie in Jesus sind. Und wenn jemand sagt, na, ich brauche da Hilfe, ich brauche da Unterstützung, dann lass für die beten. Lass uns einfach nochmal irgendeins von den... Was für uns? Nothing is impossible. Okay. Lass uns einfach gemeinsam aufstehen. Und das einfach nochmal singen. Und wenn jemand Gebet braucht, kommt er zu mir. Oder geht zu jemandem, der vertrauenswürdig ausschaut, wie ich sage, okay.